Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend mit dem Thema Völker, Gene, Hautfarben, woher? Wir wollen zusammen ganz entscheidende Argumente gegen Rassismus näher anschauen. Es geht heute Abend um Fragen wie diese. Weshalb gibt es verschiedene Hautfarben? Schwarz, Weiß, Rot und Gelb. Wie entstanden verschiedene Menschenrassen? Sie sehen, ich habe diesen Ausdruck in Anführungs- und Schlussstriche gesetzt. Wie eng verwandt sind eigentlich die verschiedenen Völker der Welt? Geht die Menschheit auf ein einziges Elternpaar zurück? Inwiefern bestätigt die moderne Genforschung die Aussagen der Bibel? Wie kann man anhand der Bibel Rassenvorurteile und Rassismus überzeugend und wirksam widerlegen? In einem ersten Teil möchte ich das Thema Evolutionslehre und Rassismus anreißen. Es ist ja bekannt, der Vater der modernen Evolutionslehre war Charles Darwin im 19. Jahrhundert. Er hat diese beiden bedeutenden Evolutionsbücher geschrieben, 1859, die Entstehung der Arten, und 1871 die Abstammung des Menschen. Und dadurch wurde zunächst in der Akademikerwelt, hier im Westen, dieser Gedanke der Evolutionslehre populär und im 20. Jahrhundert kam es dann auch in die breiten Massen hinein. Was folgt aus dieser Evolutionslehre? Der Mensch habe sich durch natürliche Prozesse aus dem Tierreich herausentwickelt. Die verschiedenen Völker der Welt haben sich unabhängig voneinander in den verschiedenen Erdteilen unterschiedlich schnell aus Vorstufen entwickelt. Und daraus folgt wiederum eine Unterscheidung, die man vornimmt zwischen primitiven Völkern, die noch näher bei der Affenwelt sind, und höher entwickelten Völkern. Nun, es ist uns klar, das war ein totaler Kontrast, den Charles Darwin brachte, zu dem, was über Jahrhunderte, man könnte sogar sagen Jahrtausende, durch das Evangelium, durch die Bibel in Europa verbreitet worden ist. Nach der Bibel ist der Mensch im Bild Gottes erschaffen worden. Das heißt, der Mensch spiegelt etwas wider in seinem Wesen von Gottes Weisheit und Gerechtigkeit. Das war seine ursprüngliche Aufgabe. Im Schöpfungsbericht heißt es in 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Das war der Mensch vor dem Sündenfall. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Daraus folgt, es gibt keine Untermenschen. Alle Menschen in der ganzen Welt, jeder Einzelne, nicht nur pauschal die Menschheit, jeder einzelne Mensch ist von Gott geliebt und Gott war bereit, das Höchste zu geben, seinen Sohn, um uns mit sich zu versöhnen. Also daraus folgt, jeder Mensch, unabhängig aus welchem Volk, aus welchem Stamm, aus welcher Sprache er kommt, jeder Mensch hat eine einzigartige Würde. Und es folgt daraus, Gott liebt jeden Menschen dieser Welt. Es gibt keine Untermenschen. Aber mit dem Aufkommen der Evolutionslehre wurde die Bibel in unserer westlichen Kultur mehr und mehr und schließlich vollends zur Seite geschoben. Und damit änderte sich auch die Sicht auf den Menschen. Wer ist der Mensch? Oder wie es im Psalm 8 heißt, im Alten Testament, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Ja, der Mensch wurde ganz anders gesehen und die Folgen sind ganz deutlich wahrnehmbar. Stephen Jay Gould, dieser weltbekannte Evolutionist, verstorben im Jahr 2002, hat einmal sich so geäußert in seinem Buch Ontogeny and Phylogeny: Biologische Einwände zugunsten des Rassismus mögen vor 1850, also vor den Büchern von Darwin, üblich gewesen sein, nahmen aber nach Annahme der Evolutionslehre enorm zu. Und das kann man auch sehr eindrücklich belegen an vielen, vielen Beispielen. Eines möchte ich besonders erwähnen. Kennen Sie Otabenga aus dem Kongo? Diese Pygmäe wurde nämlich 1906 zur Propagierung der Evolutionslehre im Bronx Zoo von New York im Affenhaus ausgestellt. Dort konnten Sie ihn über längere Zeit bewundern. Das stieß natürlich auch auf Kritik und insbesondere hat sich da Pastor James A. Gordon eingesetzt. Das war ein afroamerikanischer Prediger und er hat gesagt, hört doch bitte auf mit solchen Dingen. Hat man uns Schwarzen nicht schon genügend Leid angetan, dass man uns sogar noch auf diese Weise demütigen muss, indem man uns so im Zoo ausstellt? Aber das stieß nicht auf allgemeines Verständnis. Es gab nämlich in der New York Times, notabene, eine Verteidigung dieser Haltung, eben Otabenga ausgestellt im Affenhaus. Es gibt viele Evolutionisten heute, die sagen, Darwin hat man einfach falsch verstanden. Also aus der Evolutionslehre folgt ganz logisch nicht einfach der Rassismus. Das ist ein Missverständnis. Das ist Sozialdarwinismus. Das ist das, was Hitler daraus gemacht hat. Ist das so? Ich lese vor aus dem Buch Die Abstammung des Menschen von Charles Darwin. Seite 173 in der deutschen Ausgabe von 1875. Ich habe bis jetzt den Fortschritt des Menschen von einem früheren halbmenschlichen Zustand zu dem der jetzt lebenden Wilden betrachtet. Bei Wilden werden die an Geist und Körper Schwachen bald beseitigt. Und die, welche leben, bleiben, zeigen gewöhnlich einen Zustand kräftiger Gesundheit. Auf der anderen Seite tun wir zivilisierte Menschen alles nur Mögliche, um den Prozess dieser Beseitigung aufzuhalten. Wir bauen Zufluchtsstädte, Stätten für die Schwachsinnigen, für die Krüppel und die Kranken. Wir erlassen Armengesetze und unsere Ärzte strengen die größte Geschicklichkeit an, das Leben eines jeden bis zum letzten Moment noch zu erhalten. Übrigens, Charles Darwins Vater war ein Arzt. Hierdurch geschieht es, dass auch die schwächeren Glieder der zivilisierten Gesellschaft ihre Art fortpflanzen. Niemand, welcher der Zucht domestizierter, also der Haustiere, domestizierter Tiere seine Aufmerksamkeit gewidmet hat, wird daran zweifeln, dass dies für die Rasse des Menschen im höchsten Grad schädlich sein muss. Es ist überraschend, wie bald ein Mangel an Sorgfalt und eine unrecht geleitete Sorgfalt zur Degeneration einer domestizierten Rasse führt. Aber mit Ausnahme des den Menschen selbst betreffenden Falls ist wohl kaum ein Züchter so unwissend, dass er seine schlechtesten Tiere zur Nachzucht zuließe. Ich zitiere aus einem Brief, den Francis Darwin überliefert hat in einer Briefsammlung, The Life and Letters of Charles Darwin. Denken Sie daran, wie groß noch vor wenigen Jahrhunderten die Gefahr für die europäischen Völker war, von den Türken überrannt zu werden. Damals im 16. Jahrhundert. Und wie lächerlich eine derartige Vorstellung heute ist, im 19. Jahrhundert. Die zivilisierteren, sogenannten kaukasischen Rassen, das sind die Weißen aus Europa, haben die Türken im Kampf ums Dasein völlig überwunden. Stellen wir uns die nahe Zukunft vor, eine endlose Zahl niederer Rassen wird überall auf der Welt durch die höher zivilisierten Rassen vernichtet worden sein. Wir haben jetzt schon mehrmals diesen Begriff der Rassen, der Menschenrassen verwendet. Da muss ich erklären, im 19. Jahrhundert war es üblich, diese vier Hauptrassen wenigstens zu unterscheiden. Erstens die Kaukasier, die weiße Rasse in Europa. Zweitens die Negroiden, das sind die Schwarzen aus Schwarzafrika. Drittens die Mongoliden, Das sind die Asiaten und die mit ihnen eng verwandten Indianer. Und schließlich Australoide, damit bezeichnet man die Aborigines, die Ureinwohner von Australien. Ich lese etwas vor aus dem Notebook E von Charles Darwin, das noch aus den 30er Jahren seines Lebens stammen. Wenn zwei Menschenrassen sich begegnen, so verhalten sie sich genauso wie zwei Arten von Tieren. Sie bekämpfen sich gegenseitig, fressen sich gegenseitig, bringen sich Krankheiten und so weiter. Aber dann kommt der entscheidende Kampf, nämlich wer die effizienteste Organisation oder den besseren Instinkt, zum Beispiel bei Menschen, die höhere Intelligenz hat, um sich durchzusetzen. Es ist vielen bekannt, dass Darwin die Gelegenheit hatte, eine Weltreise zu unternehmen in den Jahren 1831 bis 1836 mit dem englischen Vermessungsschiff der Beagle. Und dadurch gelang er auch bis an die Enden der Erde, besonders auf der südlichen Halbkugel der Erde. Nach Südafrika, Südamerika, auch nach Australien und so weiter. Eine Ortschaft, wo er hinkam, Sie sehen hier auf der Karte das Südende von Südamerika, das war Feuerland. Eine wunderbare Gegend. Patagonien, Argentinien, das ist eine Reise wert. Ja, und da in Feuerland ist Darwin in Kontakt gekommen mit den Indianern dort, mit den Feuerländern. Und über sie hat er gesagt, dass sie das Zwischenglied sind zwischen Affe und Mensch. Und wenn nicht wirklich das Zwischenglied, so dann ganz nahe daran beim Zwischenglied. Zitat: Wenn sie nicht das fehlende Zwischenglied sind, sind sie auf jeden Fall nicht weit davon weg, es zu sein. An Professor Henslow schrieb Darwin 1833: Ich glaube nicht, dass irgendein Schauspiel interessanter sein kann als der erste Anblick von Menschen in ihrer ursprünglichen Wildheit. Es ist ein Interesse, welches man sich nicht gut vorstellen kann, bis man es selbst erfahren hat. Ich will das nie vergessen. Als wir in die Good Success Bay einfuhren, der Schrei, mit welchem uns eine Partie Feuerländer empfing, sie saßen auf einer Felsspitze, von dem dunklen Buchenwalde umgeben, wie sie ihre Arme wild um ihre Köpfe herumwarfen und ihr langes Haar flatterte, schienen sie unruhevolle Geister aus einer anderen Welt zu sein. Übrigens muss ich noch erklären, mit auf dem Schiff, auf der Beagle, waren zwei Feuerländer, die schon früher einmal dort abgeholt worden waren, nach England kamen und ihnen gab man die Möglichkeit, eine englische, eine britische Erziehung zu genießen. Und die hat man dann aber wieder zurückgebracht und zusammen mit Darwin auf dem Schiff. Und da kamen sie wieder heim zu ihren Stammesgenossen. In kürzester Zeit haben die doch, die hatten noch, wohl noch Krawatten, nicht so wie ich heute Abend, ihre schöne englische Kleidung von sich geworfen und sind wieder so wild herumgerannt, wie die Feuerländer es sich eben gewohnt waren. Und viele in England waren von da an überzeugt. Also diese Feuerländer, das sind nur halbe Menschen. In einem Brief an Whitley schrieb Darwin 1834: Ich habe aber nichts gesehen, was mich vollständiger in Erstaunen gesetzt hätte, als der erste Anblick eines Wilden. Es war ein nackter Feuerländer. Sein langes Haar wehte umher. Sein Gesicht war mit Farbe beschmiert. In ihren Gesichtern liegt ein Ausdruck, welcher, glaube ich, allen denen, die ihn nicht gesehen haben, ganz unbegreiflich wild vorkommen muss. Auf einem Felsen stehend stieß er Töne aus und machte Gestikulationen, gegen welche die Laute der domestizierten Tiere weit verständlicher sind. Also Mu, Mu zum Beispiel. Und wow, wow, ja? Also er zweifelte an, ob die dass die wirklich eine Sprache reden würden. Aber es gab auch andere Engländer. Nicht wahr? Es gibt Engländer und Engländer, es gibt Schweizer und Schweizer und es gibt Deutsche und Deutsche. Ja? Und so einer war Thomas Bridges, 1842 bis 1898. Es war ein tiefgläubiger Mann und der sah in den Feuerländern Menschen, die Gott liebt. Für die Johannes 3, Vers 16 gilt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und so zog er nach Feuerland, nach Ushuaia. Heute ist es natürlich eine viel größere Stadt, argentinische Stadt in Feuerland. Und von da aus hat er dann sich seiner Missionsarbeit unter den Feuerländern gewidmet. Und zuerst hat er mal ihre Sprache versucht zu lernen. Und er hat ein Wörterbuch erstellt mit 30.000 Wörtern. Also einen Wortschatz von 30.000 Wörtern, kann man wohl sagen, hat niemand von uns. Aktiv. Passiv hat man schon viel mehr, aber aktiv, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und der hat also aus diesem Volk die Wörter zusammengetragen und sich ebenso den Feuerländern hingegeben, um ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Aber durch den Kontakt, eben der schon längst entstanden war mit den Weißen, sind die Feuerländer nach und nach dann ausgestorben. Das war nicht ein Völkermord, sondern wie so oft, gerade im Kontakt mit den Indianern, sind unzählige Indianer gestorben, einfach nur durch den Kontakt mit den Weißen, weil sie die Abwehrkräfte für europäische Krankheiten nicht hatten. Aber die Geschichte ging weiter nach Darwin. Es kam ja schließlich zum Ersten Weltkrieg 1914 und man kann wirklich sagen, die deutsche Militärführung damals, im Ersten Weltkrieg, sowas gab es noch nie in der Weltgeschichte, die deutsche Militärführung war damals geprägt durch die Evolutionslehre und zwar durch den Gedanken der Selektion, der Auswahl. Der Stärkere behauptet sich, der Schwächere muss weichen und das ist das Gesetz der Natur oder sei das Gesetz der Natur, damit alles sich weiter und höher entwickelt. So sei das immer gewesen. Durch dieses Prinzip hätte sich überhaupt eine Evolution, eine höhere Entwicklung ereignet. Und so kam es zum schrecklichsten Krieg der Menschheitsgeschichte bis dahin. 17 Millionen Tote. Aber gerade nach dem Ersten Weltkrieg, durch die russische Revolution, kam es ja zur Gründung der Sowjetunion. Und da spielte die Evolutionslehre im atheistischen Denken der Kommunisten eine ganz grundlegende Rolle. Und das hat sich auch praktisch ausgewirkt, nämlich, niemand weiß die genaue Zahl, man schätzt, dass etwa 36 bis 100 Millionen in der Sowjetunion vernichtet worden sind durch die Kommunisten. Und Stalin hat da eine ganz besonders wichtige Rolle gespielt. Stalin war auf einem Priesterseminar. Und da kam ihm ein Buch in die Hände. Das hieß Die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion. Charles Darwin, 1859. Dann hängte er sein Studium an den Nagel und wurde Stalin. Früher hat er ja anders geheißen. Einer der größten Massenmörder der Menschheitsgeschichte. Die Evolutionslehre hat bei ihm eine ganz grundlegende Rolle gespielt in der Menschenverachtung. Und man sagt das so schnell, 36 bis 100 Millionen Tote. Ich habe noch vor einer Zeit mit einer alten Frau, einer Russlanddeutschen, gesprochen. Ich habe mir erzählt, als Kind hat sie das erleben müssen, dass Stalin ihren Vater erschossen hatte. Das war einer von Millionen. Und Hitler hat eben auch diese Gedanken aufgenommen, wie wir sie bei Darwin gelesen haben. Niedere Rassen werden verschwinden und stärkere und eben gerade intelligentere werden sich durchsetzen. Und so kam es zum Zweiten Weltkrieg und während dieser Zeit zur Vernichtung von 6 Millionen Juden. Natürlich kann man sagen, er hätte Darwin falsch verstanden, aber wir haben gelesen, was Darwin gesagt hat. Und das ist nicht einfach aus dem Nichts herausgegriffen. Aber dann im Frühjahr 1945, da läuteten die Glocken. Der Krieg war vorüber, der schrecklichste Krieg bis anhin, mit 50 bis 70 Millionen Toten. Und nach 1945 macht sich in unserer westlichen Welt ganz stark die Überzeugung des Antirassismus breit. Und die Gründe sind vielfältig, aber ein ganz grundlegender Grund war der Schock über die Gräueltaten der Nazis. Man hat realisiert, sowas ist möglich in einer zivilisierten Welt. Und Deutschland, müssen wir ja wissen, war eine der fortschrittlichsten Nationen der Welt. Aber gleichzeitig wurde Antirassismus auch ein politisches Propagandamittel der Linken. Und zwar betonten sie ihre Abscheu vor Rassismus, um eben zu zeigen, die linke Ideologie ist ethisch. Da sucht man das Wohl der Armen, der Arbeiter, der Schwachen, der sozial Vernachlässigten. Und man will damit zeigen, dass dieses System, dieses Denken eben ein gerechtes System ist. Eine Suche nach einer gerechten Welt. Und damit betonte man, wir sind ganz anders als die von rechts. Aber damit wurde auch enorm abgelenkt von den Gräueltaten der Kommunisten. Und das ist ganz eigenartig. Nicht wahr? Alex, der die Einleitung gemacht hat, könnte uns erzählen, was er im Schulunterricht gelernt hat, im Blick auf die Hitlerzeit und den Rassismus. Das wurde immer und immer wieder eingeimpft, nicht wahr? Aber eigenartigerweise, was in der Sowjetunion geschehen ist, wer hat das so gründlich auch hier in der Schweiz in der Schule gelernt? Das ist ganz, ganz eigenartig. Man spricht zu Recht so viel vom Nationalsozialismus und diesen Gräueln, aber das andere sollte man nicht unterlassen. Und heute sehen wir gerade durch die Linke gesteuert eine bewusste Überfremdung Europas, die aber letztlich eben dahin führen soll, dass die christlichen überlieferten Werte zerstört werden, neutralisiert werden. Und darum wird auch heute in den Schulen, wird das eben so ganz bewusst gefördert, wenn man über Religionen spricht, spricht man nur noch über Gleichwertigkeit. Wehe, man will das Christentum irgendwie besonders hervorstellen. Das geht nicht. Das ist eben Rassismus. Alle sind gleich. Weiter hat man diesen Antirassismus eben auch benutzt im Kampf zugunsten von Homosexualität und anderen Dingen. Also, dass man heute sagt, wer Homosexualität ablehnt, das ist ein Rassist. Aber im Ganzen sehen wir eine ganz erstaunliche Inkonsequenz. Obwohl die Evolutionslehre ja den Rassismus so massiv gefördert hat und zu solch schrecklichen Früchten geführt hat in der jüngeren Geschichte, wird die Evolutionslehre nach wie vor gefördert und gerade auch durch die Linken. Und Abtreibung wird gefördert, als Recht der Frau hingestellt, seit Jahrzehnten und ganz besonders durch die Linken. Aber das bedeutet ja, nach der UNO werden jährlich etwa 40 Millionen Babys weltweit getötet. Und seit der Liberalisierung in den USA 1973 bis heute wurde mehr als eine Milliarde auf diese Weise beseitigt. Ist das kein Rassismus? Wenn man die Kleinen, die Schwächsten nicht mehr schützt. Und es gibt ja auch Leute, die haben eine Abtreibung zum Beispiel überlebt. Und jetzt gibt es auch eine Studie über die Entwicklung solcher Menschen, die eine Abtreibung überlebt haben. Das ist verheerend. Was haben die für ein Bild von ihren Eltern? Das waren die, die mich preisgegeben haben. Was haben die für ein Bild von einem Staat? Der Staat hat mich nicht geschützt. Der Staat hat nicht die Hand draufgelegt. Und da gibt es also ganz seltsame, traurige Entwicklungen, die wir verstehen können durch solche Erfahrungen. Nun möchte ich noch etwas sagen über Rassismus schon früher. Das geht nämlich zurück bis in die Antike, in die alte Welt. Vor 2000 Jahren und mehr. Die alten Griechen betrachteten sich als überlegen gegenüber den Barbaren. Aristoteles, einer der größten Philosophen der Griechen, hat die Barbaren, also die Leute aus verschiedenen Stammesgemeinschaften, die nicht Griechen waren, hat er als minderwertig bezeichnet. Er hat gesagt, sie seien wie Tiere zu behandeln und sie sind zur Sklaverei geboren. Die Römer übernahmen ganz wesentlich griechisches Denken und das hat auch in den vergangenen 2000 Jahren sehr stark Europa geprägt. Eben nicht nur die Bibel, sondern auch das griechische Denken und gerade Aristoteles und sein Lehrer Plato. Das waren die beiden ganz großen Kräfte, die das Denken Europas geprägt haben. Aber wenn wir eben schon in der Antike sind, vor 2000 Jahren kam Jesus Christus. Und er hat seinen Jüngern, seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben, die frohe Botschaft von der Liebe Gottes in die ganze Welt hinauszutragen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir von dem Missionsauftrag von Jesus Christus an die Jünger. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, das war der Ausgangspunkt, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das heißt also bis zu den entferntesten Erdteilen von Jerusalem am Knotenpunkt von Europa, Asien, Afrika ausgesehen. Hier wird klar, das Evangelium, die frohe Botschaft der Liebe Gottes zu uns Menschen, ist für alle Menschen bestimmt. Ja, bis an die Enden der Erde. Das heißt also bis nach Tasmanien, bis nach Feuerland, bis zu den Eskimos. Und in Matthäus 24, 14 hat Jesus Christus gesagt, er wird nicht zurückkommen als König der Welt, bevor dieses noch anderes geschehen ist. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Das heißt, Erdkreis im Griechischen Oikumene meint das bewohnte Festland. Also auf dem ganzen bewohnten Festland. Allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Erst im 20. Jahrhundert wurden alle Nationen der Welt mit der frohen Botschaft erreicht. Aber auch da wird klar, das Evangelium ist für alle Menschen. Und nochmals Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, hat Jesus Christus gesagt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das sollte verkündigt werden. Gott liebt alle Menschen. Der Apostel Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 11, folgendes. Er betont, wenn Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus, bilden sie zusammen ein neues Volk, die Gemeinde oder die Kirche. Und da sagt er, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Also hier wird betont, diese völkischen Unterschiede spielen vor Gott keine Rolle. Ein Barbar ist nicht weniger. Und dann erwähnt er sogar noch speziell die Skythen. Die Skythen waren ein wildes Reitervolk, da zwischen dem Schwarzen, nördlich des Schwarzen Meeres und ein bisschen zwischen Schwarzen und Kaspischem Meer, also heute Ukraine, ganz besonders wilde Barbaren. Und darum werden sie hier besonders erwähnt. Nein, Christus ist alles. Und er ist in allen, die an ihn glauben. Also das Evangelium hebt die kulturellen Unterschiede vor Gott auf. Darauf kommt es nicht an. Der Apostel Johannes wurde, als er die Visionen auf Patmos hatte, von der Offenbarung, in den Himmel entrückt und sah dort die Gläubigen im Himmel, Jesus Christus, das Lamm Gottes, anbeten. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Hier wird klar gemacht, dass einmal Menschen aus allen Sprachen gerettet sein werden. Und aus allen Völkern und auch aus allen Nationen. Und speziell wird auch gesagt, aus jedem Stamm. Und ihnen wird königliche und priesterliche Würde gegeben. Ich war völlig undenkbar im 19. Jahrhundert zu denken, Feuerländer, die werden einmal Könige und Priester sein vor Gott. Das ist der größte Kontrast dazu. Aber das hat die Bibel schon immer so gelehrt. Nun kommen wir zu einem weiteren Abschnitt, einem weiteren Thema. Wir fragen uns, Rassen woher? Aber Sie sehen, ich habe Rassen in Anführungs- und Schlussstriche gesetzt. Mit gutem Grund. Ich denke, wir wissen alle, oder fast alle, die hier sind, hat ja auch manche Kinder, und das freut mich ganz besonders, die hier sind, wir wissen, dass in unseren Zellen ein Zellkern ist und darin befindet sich unser ganzes Erbgut. In der DNS. Das ist etwas ganz Besonderes, diese DNS, weil darin eigentlich mit einer chemischen Schrift aufgeschrieben ist, in meinen Zellen, wie man mich bauen muss. Und beim Kohl, in jeder Zelle des Kohls steht, wie man Kohl bauen muss. Und bei jedem Zierfisch im Aquarium steht, wie man einen Zierfisch bauen muss. Und so weiter. Also da ist die Information drin. Bei Menschen hat das Erbgut, dieses Molekül, die sagenhafte Länge von 2 mal 1 Meter. Also ich spreche jetzt von Körperzellen mit den 46 Chromosomen. Und wie ist das aufgeschrieben? Das ist eine chemische Schrift, hat man erst in unserer Zeit herausgefunden, die besitzt 4 verschiedene Buchstaben. Das sind 4 verschiedene Arten von Molekülen, die je nachdem, wie sie aneinander gehängt sind, in dieser langen, 1 Meter langen Kette, bedeuten die etwas anderes. Also man könnte sagen, mit dem Computer geschrieben, wäre das A, B, C, D. Ja? Und diese Schrift ist immer so, dass die Buchstaben in 3er Gruppen angeordnet sind. Das ist ein wirklicher Code. Ich war bei Morsen, da hat man nur 3 Zeichen. Punkt und Strich. Ba, ba, ba. Das ist 1 Buchstabe. Ja? Ba, das ist E. Und die Pausen sind natürlich auch noch 1 Zeichen. Kein Zeichen ist auch 1 Zeichen. Also 3 Zeichen. Aber hier haben wir eine Schrift mit 4 Zeichen. Und in unserem Erbgut, da befinden sich also 3 Milliarden Buchstaben. Wir sind wandelnde Bibliotheken. Ja, 3 Milliarden Buchstaben, zählen Sie mal die Bücher aus, was das ausmacht. Das ist schon eine ganze Bibliothek. Und das in jeder Zelle, nicht nur in einer. Und jetzt hat man in den vergangenen Jahren ganz besonders eben dieses Erbgut untersucht und versucht zu entschlüsseln. Und jetzt hat sich ergeben, die Unterschiede von einem Menschen zum anderen, sagen wir also von jemandem, nehmen wir, greifen wir blind heraus aus Hunzenschwil und vergleichen den mit einem Zürcher. Ja? Dann stellt sich fest, der Unterschied im Erbgut beträgt 0,2%. Also ein ganz kleiner Unterschied zwischen Hunzenschwiler, einem einzelnen Hunzenschwiler und einem einzelnen Zürcher. Und da fragt man sich aber, ja, wie ist denn das mit den Hautfarben? Also ein Schwarzafrikaner, der sieht doch ganz anders aus als ein Hunzenschwieler, ein typischer Hunzenschwieler, meine ich. Ja, woher kommt eigentlich diese Farbe? Nun, das ist ja schon längst bekannt. Es gibt in unseren Zellen, in unseren Hautzellen, einen Farbstoff, der heißt Melanin. Und es gibt Menschen, die haben sehr viel Melanin, sehr, sehr viel Melanin. Das sind eben schwarze Leute. Und es gibt Leute, die haben sehr, sehr wenig Melanin. Die haben eine ganz helle, weiße Haut, fast durchsichtig, ja. Ein bisschen übertrieben. Und dazwischen gibt es alle Abstufungen von Braun. Das heißt, alle Hautfarben auf der Erde werden bestimmt durch diesen, wesentlich durch diesen einen Farbstoff. Interessant, aber man spricht auch von Rot, von Gelb. Ja, schauen Sie sich mal die Chinesen gut an. Ich habe das schon gemacht, vor kurzem, als ich in Malaysia war und Vorträge für Chinesen gehalten habe. Die haben gar keine gelbe Haut. Die ist gar nicht so anders, als was man bei uns ganz üblicherweise als typische Schweizer finden würde. Das hat man so entwickelt, aus einer gewissen, auch in einer gewissen Farbsymbolik heraus, dass man spricht von Gelben. Nein, es ist nicht gelb. Und man spricht dann von Rothäuten. Aber sehr, das war ein sehr verächtlicher Ausdruck für Indianer. Haben Sie sich mal Indianer angeschaut? Ja, das habe ich natürlich auch immer wieder gemacht, in Nordamerika und auch in Südamerika. Die sind gar nicht rot. Ja, natürlich, gewisse Bemalungen der Indianer waren so typisch rot. Und von daher kommt nämlich das Rot, der Begriff der Rothäute. Aber das ist braun. Und die haben auch verschiedene Abstufungen von braun. Also es gibt einfach von schwarz über braun bis zu ganz hell. Alle Abstufungen, das hängt davon ab, wie viel Melanin man hat. Und es ist eben so, dass die UV-Strahlung, die regt die Bildung von Melanin in unseren Zellen an. Und jetzt gerade merken wir, wo die Sonne so schön scheint, dann werden gewisse Leute werden ganz schnell braun. Und andere versuchen und versuchen und schaffen einfach nicht. Aber eben, das hängt davon ab, wie viel Melanin Sie haben, und die viel haben, dort funktioniert es halt ganz, ganz schnell. Und das Melanin ist natürlich nützlich, gerade in Ländern, wo es sehr starke Sonnenstrahlung gibt, da schützt es vor Hautkrebs. Und darum sieht man, wenn man mal auf der Karte anschaut, wo sind die dunkelhäutigen Menschen verteilt, sie sind ganz wesentlich gerade um den Äquator herum. Da, wo man das auch gut braucht als Schutz gegen Hautkrebs. Aber es gibt auch unter diesen Völkern Albinos. Die durch einen Fehler im Erbgut können die gar kein Melanin bilden. Und hier sehen Sie ein Albino-Kind bei den Aborigines in Australien. Ja, so die Mund-Lippen-Formen sind noch typisch, aber so von Weitem könnte man das Kind sehr schnell als europäisch ausgeben, nicht wahr? Und wenn es Heirat gibt zwischen Schwarzen und Weißen, dann gibt es eben Mulattenkinder. Und die können dann, ein Kind ist weiß, eines ist braun, eines ist schwarz. Da haben sie gerade verschiedene Rassen in einer Familie. Aber es sind eben Rassen, nur in Anführungsstrichen. Ja, eben die moderne Genetik der vergangenen Jahre hat gezeigt, der Unterschied im Erbgut zwischen zwei zufällig ausgewählten Menschen, nicht nur aus der Schweiz, wie ich vorhin gesagt habe, sondern aus aller Welt, beträgt ca. 0,2%. Und das ist natürlich eine riesige Überraschung gewesen für die Evolutionisten. Das hätten sie nicht erwartet. Aber das passt ja genau zur Bibel. Der Unterschied im Erbgut bezüglich, wieder in Anführungsstrichen, Rassenmerkmale, jetzt eben die dunkle Haut oder besonders breite Lippen und so weiter, oder Schlitzaugen, beträgt 0,012%. Sie sehen, der Unterschied sogenannter Rassen ist minimal. Also ein Bruchteil von dem, was eigentlich einen durchschnittlichen Europäer von einem anderen Europäer unterscheidet. Er ist minimal, ich würde sagen, er ist banal. Und darum spreche ich bewusst nicht mehr von Rassen. Es gibt gar keine Rassen. Und ich meine, ein Kongolese könnte Ihnen näher stehen als irgendeiner von Hunzenschwiel mit weißer Hautfarbe. Ja, plötzlich brauchen Sie Blut. Und ja, jetzt holt man schnell Blut bei Ihrem Nachbarn. Und das könnte Ihr Leben beenden. Ja, weil er nicht die gleiche Blutgruppe hat. Nehmen Sie doch die Blutgruppe von einem Kongolesen, der die gleiche Blutgruppe hat wie Sie, und es funktioniert. Es gibt in unserem Körper noch viel mehr Dinge, Unterschiede von Mensch zu Mensch, die eben da in der eigenen Kultur große Abstände sein können und zu einer anderen Kultur ein ganz kleiner Abstand. Der Mensch ist noch viel komplizierter gebaut. Aber wir können jetzt schlussfolgern, wir sind weltweit eine Familie. Und das hat der Apostel Paulus schon längst gesagt, als er diese Rede in Athen gehalten hat, Apostelgeschichte 17, 26, im Jahr 57. Und er, Gott, hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Schauen Sie mal diese vier Typen an. Das wäre ein Afro-Karibe. Ja, zu gewissen Besonderheiten, diese breiten Lippen. Übrigens möchte ich noch betonen, so in der früheren Literatur hat man das gar nicht festgestellt. Wir typische Europäer haben sehr schmale Lippen. Und gleichen damit den Schimpansen viel mehr als die mit breiten Lippen. Ja, interessant, das hat man nie erzählt früher, ja? Aber eben gewisse Dinge hat man einfach ausgeblendet. Man hat früher auch viel vermessen, die Schädel vermessen, um die Rassenunterschiede festzustellen. Und dann hat man plötzlich gemerkt, dass der Schädelinhalt, die Schädelgröße bei Eskimos und Malaien, also aus Malaysia, dass die im Durchschnitt viel größer sind als Europäer. Und dann ist man davon weggekommen, dass Größe des Gehirns etwas mit Intelligenz zu tun hat. Aber Sie sehen also, mit welchen Augen man diese ganze Thematik auch schon früher behandelt hat. Also, das ist der Afro-Karibe, und das ist ein typischer Europäer, das ist ein Ostasiate, und das ist ein Westasiate. Sehen Sie, die Augen sind da ein bisschen anders. Aber in Wirklichkeit ist das alles der gleiche Mensch. Und der Computer macht es möglich, ja? Er hat ein bisschen gearbeitet, ja, die Haut aufgehellt und dann das Gesicht ein bisschen gestreckt, ja? Und auch da hat er die Augen ein bisschen behandelt und schon kann man aus einem Menschen vier sogenannte Rassen herstellen. Die Unterschiede sind nicht riesig. Eben, sie sind banal. Hier, das asiatische Mandelauge. In der Augenlidfalte befindet sich etwas mehr Fett als bei einem europäischen Auge. Und darum kommt es dann so übers Auge runter. Und wenn Sie das wollen, kann man das nicht ergänzen, das Fett. Dann kriegen Sie auch diese Augen. Also im Erbgut ist dieser Unterschied ein ganz, ganz kleiner Unterschied. Völlig nebensächlich. Jetzt sehen Sie im Vergleich, eben da gibt es dann durch den Mangel an Fett gibt es da diese viel stärkere Falte. Ja, Hunde haben uns ja gezeigt, was möglich ist. Man zählt ja heute über 300 verschiedene Rassen. Und die meisten heutigen Hunderassen haben sich so herausgebildet in den letzten 100 Jahren. Aber die gehen alle auf die gleichen Vorfahren zurück. Und wie kann man denn diese Vielfalt hinkriegen? Das ist unerhört. Also beim Hund ist das ganz ausgesprochen interessant. Nun, nehmen wir an, wir haben so irgendein Tier, eine Tierart, eine Herde davon. Und die pflegen wir, diese Herde, und die bleibt so eine Generation, zweite Generation, dritte Generation, immer ziemlich gleich. Und jetzt machen wir einen Züchtertrick. Wir nehmen einen Teil, eine kleine Gruppe, aus der großen Gruppe heraus, und die dürfen sich nur noch untereinander vermehren und nicht mehr zurück zur Ursprungspopulation. Und wir nehmen noch eine andere kleine Gruppe raus, machen dasselbe, eine dritte Gruppe, und die können jetzt so einfach nur noch untereinander sich fortpflanzen. Auf diese Weise kriegt man innerhalb weniger Generationen neue Rassen. Es funktioniert. Das ist eben Züchten. Nun, die Bibel sagt uns, wir heutigen Menschen alle zurück auf Noah, der die Sintflut überlebt hat, mit seinen Söhnen und ihren Frauen. Und die Bibel sagt, nach der Sintflut hat dann die Nachkommenschaft von Noah zuerst zusammengelebt und sie wollten den Turm von Babel bauen, dann kam die Sprachenverwirrung und schließlich wurden sie zerstreut. Japhetiten gingen nach Europa, oder viele Japhetiten gingen nach Europa, Semiten haben sich in Asien ausgebreitet, Hamiten sind nach Afrika gezogen und da haben wir genau die ideale Voraussetzung, damit sich eben Rassen, aber in Anführungsstrichen, beim Menschen bilden, dass solche Unterschiede herauskommen. Ja, die Bibel sagt uns von der Sintflut, die vor 4.500 Jahren stattgefunden hat, 1. Mose 7, Vers 7, und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm gingen in die Arche vor den Wassern der Flut. Die ganze Welt wurde überschwemmt und schließlich am Ende landete die Arche auf dem Gebirge Ararat. Da geht bis auf 5.137 Meter hinauf. Ich habe dieses Bild vor ein paar Wochen beim Vorbeifliegen aufgenommen und mir gedacht, da ist Vater Noah 2463 vor Christus gelandet. In 1. Mose 10 lesen wir, wie das ging mit der Völkerverteilung. Das sind die Familien der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern in ihren Nationen. Und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verteilt. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, 16 im Rückblick darauf, Gott, der in den vergangenen Generationen alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Noah und seine Söhne hatten alle Gene in ihrem Erbgut. Damit können wir sagen, ihr Genpool war sehr groß. So wie beim Urhund, da war er auch sehr groß. Aber aus einem Pudel können Sie keinen deutschen Schäfer mehr züchten. Weil durch die Züchtung geht eben Vielfalt im Erbgut verloren. Ja? Also man kann ein Spezialist sein, aber dann ist man eben auch ein bisschen einseitig. Ja. Und so war also Noah und seine Söhne, die hatten einen großen Genpool. Wären die Menschen immer zusammengeblieben, so hätten sich keine Rassen in Anführungsstrichen gebildet. Aber als Folge der Sprachverwirrung ging den einzelnen Volksgruppen durch die Absonderung gewisse Gene verloren. Ich war darum, können wir aus durchschnittlichen Europäern, können wir nicht mehr einen züchten, in Anführungsstrichen natürlich, der schwarze Haut hätte. Weil da im Erbgut etwas verloren gegangen ist. Aber wenn eine Europäerin einen Schwarzafrikaner heiratet, dann haben sie eben als Kinder gleich wieder schwarz, braun und weiß. Sogar verschiedene Gruppen, Menschengruppen. 1. Mose 10 spricht zum Beispiel über die Söhne von Japhet, einem der Söhne Noahs. Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Mesech und Tiras. Von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Iyim. Das ist im Alten Testament das Wort für Europa. der Nationen, in ihren Ländern, eine jede nach ihren Sprachen, nach ihren Familien, in ihren Nationen. Vers 6, und die Söhne Hams, Kusch und Mitzrayim und Put und Kanaan. Und wir wissen über diese Namen, Kusch wurde der Vater der Schwarzafrikaner. Zuerst der Sudanesen. Mitzrayim ist der Vater der Ägypter. Kanaan, der Vater der Kanaaniter und so weiter. 1. Mose 10, 22, die Söhne Sems, Elam und Assur und Aparksat und Lud und Aram. Elam wurde der Stammvater der Elamiter in Persien. Und Assur, der Stammvater der Assyr in Nordirak. Und so können wir weiterfahren. Ganz interessant, wie die Bibel beschreibt, wie die verschiedenen Völker dann entstanden sind. Und nun, vor ein paar Jahren hat man in der Forschung den Augenmerk auf einen ganz kleinen Abschnitt des Erbgutes gerichtet. Der befindet sich in unseren Zellen in den Mitochondrien. Das sind so ganz kleine Energiemaschinen in den Zellen. Und dieser Abschnitt wird nur, das ist das Normale, nur von der Mutter weitergegeben. An Sohn und Tochter. Aber der Sohn kann es nicht mehr weitergeben. Nur die Schwestern können es dann wieder weitergeben. Und man hat das genau untersucht und hat festgestellt, aufgrund der Struktur der Moleküle, alle Menschen stammen von einer Frau ab. Interessant. Und jetzt spricht man von der mitochondrialen Eva. Das bedeutet, man findet hier die Spuren der letzten gemeinsamen Mutter aller heute lebenden Menschen. 1987 hat ein Team von der Berkeley University das genau untersucht und ist zur Überzeugung gekommen, die letzte gemeinsame Mutter der ganzen Menschheit auf allen Kontinenten lebte vor 200 bis 100.000 Jahren. Das ist an sich schon eine Überraschung, weil für Evolutionisten ist das gestern. Aber die Idee, die ganze Menschheit geht auf eine Mutter zurück. In der Evolutionslehre haben wir gedacht, die verschiedenen Volksgruppen sind unabhängig voneinander, aus Homo erectus und Homo habilis Typen haben sich entwickelt und eben gewisse schnell und andere weniger schnell. Und jetzt plötzlich alle eine Mutter. Ich mag mich noch erinnern, meine Mathematiklehre auf dem Gymnasium, da ging es irgendwie um die gemeinsame Abstammung der Menschheit. Dann sagte ich einem Schüler, glaubst du noch an Adam und Eva? Also richtig verhöhnt, dieser Gedanke, dass die ganze Menschheit von einem Paar abstammen könnte. Heute ist es allgemein vertreten. Aber es wird noch besser. 1997 hat ein Forscherteam rund um Parsons und anderen ganz konkret berechnet, wie schnell gibt es eigentlich Mutationen in diesem Abschnitt, also kleine Veränderungen der Buchstaben. Und heute untersucht man ja Stammbäume ganz intensiv, in den letzten Generationen. Man kann auch genau zeigen, wenn man das Erbgut da vergleicht zwischen zwei Personen, wie weit das die verwandt sind. Da kann man feststellen, aufgrund eben, es gibt dann so Muster der Mutationen, sieht man, die müssen etwa auf 10 Generationen zurück müssen die verwandt sein. Oder die müssen auf 3 Generationen zurück verwandt sein. So kann man das heute anschauen. Und das spielt ja auch in der Kriminalistik eine wichtige Rolle. Nicht wahr? Wenn man feststellen muss, ist das der Vater dieses Kindes. Und nun hat dieses Team herausgefunden, aber diese Veränderungen, die sind viel schneller, als wir früher gedacht haben. Und zwar konnte man sie jetzt konkret über Generationen im Zusammenhang mit Stammbäumen berechnen. Und die haben gesagt, die sind etwa 20 Mal höher, als wir früher gedacht haben. Das heißt, Eva, das heißt die letzte gemeinsame Mutter der Menschheit, lebte vor circa 6.000 bis 6.500 Jahren. Das ist ein Schock, meine Damen und Herren, für die Evolutionisten. Und die biblische Chronologie sagt, Eva entstand vor 6.131 Jahren, wenn Sie die Chronologie der Bibel konsequent durchrechnen. Ja, Das ist das, was wir schon immer wussten aus der Bibel. Und wenn Sie Evolutionisten fragen, an diesem Punkt, und Sie sehen, dass er das ablehnt, dann müssen Sie fragen, warum lehnen Sie das ab? Und Sie werden merken, dass es darum geht, Sie lehnen es ab, weil es nicht zur Evolutionslehre passt. Aber das wurde wirklich jetzt beobachtet und so gemessen. Nun, diese Stammbaumforschung ist so interessant, weil man festgestellt hat, also die ganze Menschheit ist eine Familie. Aber die geht zurück auf eine gemeinsame Mutter. Und natürlich auch einen gemeinsamen Vater, klar. Aber ich spreche jetzt mal nur von der Mutter, um das Ganze nicht so kompliziert zu machen. Und jetzt sieht man, nach dieser Mutter haben sich diese Menschen aufgeteilt in verschiedene Volksgruppen. Und die nennt man heute Haplogruppen. Also, wenn Sie Ihr Erbgut untersuchen lassen wollen, das kostet ein bisschen mehr als 100 Franken, können Sie das tun. Und dann kriegen Sie einen Bericht vom Labor und die sagen, Sie haben auf der Mutterlinie die Haplogruppe T. Oder Sie sagen Ihnen, Sie haben A. Oh, das ist interessant. Dann würde das bedeuten, dass also Ihre Vorfahren aus Asien oder aus Amerika kommen. Und zwar von den Indianern. Sie sehen hier die Haplogruppen über die ganze Welt verteilt. Die ältesten Haplogruppen sind L, M und N, die man da im Nahen Osten und in Afrika findet. Und von denen aus haben sich alle anderen Haplogruppen abgespaltet. Merken Sie etwas? Das ist genau das, was die Bibel uns schon immer berichtet hat. Und hier sehen Sie, da beim Turmbau von Babel, die drei Töchter von Noah, die hatten diese Haplogruppen, N, M und L. Und von denen aus ist dann die ganze Welt bevölkert worden. Und Sie sehen auch, wie Asiaten sich bis in den fernen Osten ausgebreitet haben. Dann über die Beringstraße sind sie nach Amerika. Sie sehen nämlich die Haplogruppen A, B, C. Sind in Nord- und Südamerika verbreitet und auch in Asien, im fernen Osten. A, B, C. Jetzt kann man wirklich zeigen, dass die fernöstlichen Menschen sehr eng mit den Indianern verwandt sind. Aber man hat zum Beispiel auch entdeckt, X, die Gruppe findet man in Europa, die findet man auch in Nordamerika. Das heißt also, es ging nicht nur über die Beringstraße zu den Indianern. Es gab auch noch andere Zustöße. Ja, also das bestätigt so wunderbar, was die Bibel uns erzählt in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose. Und jetzt kommen wir drittens, ganz kurz. Welt zu den Parallelen zu 1. Mose 1 bis 11. Weltweit findet man bei den Völkern Erzählungen, die Parallelen sind zu dem, was man in 1. Mose 1 bis 11 liest. Und das ist ja eigentlich zu erwarten. Wenn die Menschheit wirklich auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgeht, dann muss es doch sein, dass die von Noah her noch wussten, was vorher war. Und 1. Mose 1 bis 11 erzählt ihnen, was vorher war. Vor der Zerstreuung und der Sprachenverwirrung. Und so findet man weltweit Parallelen zur Schöpfung, 1. Mose 1, 2, Sündenfall, 1. Mose 3, Sintflut, 1. Mose 6 bis 9, Turmbau, Sprachenverwirrung und Zerstreuung, 1. Mose 10 bis 11. Ich möchte ein kurzes Beispiel zeigen. Man hat diese Geschichte bei den Miao gefunden in China. Also die haben nicht irgendwie Katzen besonders gern, sondern die heißen so. Lohan zeugte Kusa und Mesai. Loshan zeugte Elan und Gashur. Ihre gezeugte Nachkommenschaft wurde zu Stämmen und Völkern. Ihre Nachkommen gründeten Niederlassungen und Städte. Ihr Gesang bestand aus den gleichen Melodien und derselben Musik. Ihr Sprechen vollzog sich mit denselben Wörtern und derselben Sprache. Da sagten sie, lasst uns eine sehr große Stadt bauen. Lasst uns einen sehr hohen Turm bauen bis zum Himmel. Dies war falsch, doch sie führten ihren Entscheid aus. Nicht recht war es, doch unbesonnen beharrten sie darauf. Da schlug sie Gott und änderte ihre Sprache und ihren Akzent. Herabgekommen im Zorn verwirrte ihr Töne und Stimmen. Des einen Sprechen hat keine Bedeutung für den anderen, der ihn hört. Er spricht mit Worten, doch können sie ihn nicht verstehen. So wurde die Stadt, die sie bauten, nie vollendet. Der Turm, den sie machten, muss nun unvollendet dastehen. In Hoffnungslosigkeit trennen sie sich und verteilen sich unter dem ganzen Himmel. Sie verlassen einander und umgehen die Welt. Sie kommen zu sechs Ecken und sprechen die sechs Sprachen. Das ist ja so eine treffende Parallele zur Bibel. Aber dieses Volk hatte keine Bibel. Und man hat hunderte von Geschichten, parallelen Geschichten gefunden, weltweit. Auf allen fünf Kontinenten bei den Eingeborenen. Ein Beispiel, die Karen von Burma und Thailand. Die im Sommer mit uns nach Thailand kommen werden, die werden mit uns dann zu den Karen gehen, zu diesem Volk. Und die haben diese Überlieferung. Iwa, das ist Gott, bildete ursprünglich die Welt. Er bestimmte Essen und Trinken. Er bestimmte die Frucht der Versuchung. Er gab genaueste Anweisungen. Mukau Le täuschte und betrog zwei Personen. Er veranlasste sie, die Frucht vom Baum der Versuchung zu essen. Sie waren ungehorsam und glaubten Iwa nicht. Als sie die Frucht der Versuchung aßen, wurden sie der Krankheit, dem Altern und dem Tod unterworfen. Das ist genau, was die Bibel sagt. Und wir sind bald am Schluss. Eigentlich wollte ich noch eine kurze Pause machen mit Lüften, aber ich denke, jetzt ziehen wir es gerade durch und dann lüften wir richtig. Viertens, es gibt keine primitiven Sprachen. Die Erforschung der eingeborenen Sprachen in aller Welt hat ergeben, und das war für die Evolutionisten eine Überraschung, es gibt keine primitiven Sprachen. Zwischen dem Niveau einer Kultur und dem Niveau der Sprachstruktur besteht kein Zusammenhang. Da können also Stämme in Steinzeitkultur leben und haben eine hochkomplexe Sprache, viel komplexer als Französisch oder Russisch. Eigentümlich. Wie ist das möglich? Das hat man nicht erwartet, von der Evolutionslehre her. Von der Bibel schon, denn die Bibel sagt, Gott hat den Völkern die Sprachen gegeben. Das war nicht ihre eigene Erfindung. Und die Untersuchung der ältesten Sprachen der Welt, wie Sumerisch, Altbabylonisch, Altägyptisch, Sanskrit, die müssten doch irgendwie besonders primitiv sein, die ältesten Sprachen, verglichen mit den heutigen, ja? Gerade in Europa. Die ältesten Sprachen der Welt sind nicht primitiv, sondern hochkomplex. Als ich die Verbformen für Akkadisch, Altbabylonisch lernen musste, da musste ich für ein Verb gegen 1000 Verbformen lernen. Ich meine, Französisch ist ganz einfach, da muss man nur etwa 40 können. Und die Schüler stöhnen, nicht wahr? Gegen 1000. Und ich weiß noch, wie wir gestöhnt haben in Latein, 170 Formen. Aber in Akkadisch gegen 1000. Also nichts von primitiv. Woher kommt das? Die Bibel gibt einen Schlüssel. Die Evolutionslehre passt gar nicht dazu. Und noch etwas Kurzes zur Bevölkerungsstatistik. Da könnte einer sagen, aber schaut mal, ihr glaubt tatsächlich, wir stammen von Vater Noah ab, der da auf dem Berg Ararat landete. In 4.500 Jahren müssten ja aus 8 Menschen, Noah, seine Frau, die 3 Söhne und ihre Frauen, 7 Milliarden geworden sein. So, seit Herbst 2011. Nichts einfacher als das. Weltweit misst man eine Zuwachsrate heute von 1,7%. Das ist erstaunlich hoch. Denn weit weniger als 2000 Jahren bräuchte es, um von 8 auf 7 Milliarden zu kommen. Also Sie können noch viele Katastrophen und Kriege und Seuchen mit einbeziehen und niedrige Fruchtbarkeit. Und das passt wunderbar. Das ist ganz realistisch von 8 auf 7 Milliarden in 4.500 Jahren. Aber wenn der Mensch, der Homo sapiens, schon seit 100.000 Jahren existieren würde, ich spreche noch nicht von 200.000, so gäbe es gar keinen Platz mehr für alle die Hunderten von Milliarden Menschen auf der Erde. Warum hat man nicht schon vor 2000, vor 3000 Jahren von Überbevölkerung gesprochen? Das hat es nie gegeben. Ja, jetzt wissen wir warum. Das passt auch nicht. Und das wird aber in der Fachliteratur als ein sehr großes Problem besprochen, wenn es um Steinzeitkulturen geht. Warum gibt es da nur so wenig Menschen und ihre Überreste? Es müssten ja schon viel mehr gewesen sein, Milliarden, und es ist ganz anders. Jetzt komme ich zu sechstens. Gott liebt alle Menschen. Sie sehen, der Kreis heute Abend schließt sich wieder. In 1. Mose 11 lesen Sie dann weiter über die Generationen von Sem, Arpachshad, Schelach und so weiter bis auf Abraham. In 10. Generation. Abraham wurde geboren 2111 vor Christus in Ur in Chaldea, wie Sie sehen, im heutigen Südirak. Und dann geht die Bibel weiter. Also Kapitel 11, die Völker sind weg, haben sich begonnen zu zerstreuen über die ganze Welt. Und dann hat Gott einen Mann ausgewählt, aus den Semiten, Abraham. Und er sollte Stammvater des Volkes Israel werden. Und hat Gott hat ihn so berufen, 1. Mose 12, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott hat Abraham gesagt, von dir wird einmal der Messias abstammen, der Retter der Welt. Und er wird ein Segen sein für die ganze Welt, nicht nur für Israel. Aber dieser Retter wird aus dem Volk Israel, aus den Nachkommen von Abraham hervorkommen. Und jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Jesus Christus kam vor 2000 Jahren. Hier in Lukas 3, 23 und folgende haben Sie den Stammbaum von Jesus Christus über Eli, den Vater von Maria. Er geht zurück bis auf David, König David, dann bis auf Abraham, dann zurück auf Noah und schließlich zurück bis auf Adam. Warum berichtet uns die Bibel das? Weil damit deutlich wird, Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde einer von uns. Er kam in unsere Familie hinein und wurde ein wirklicher Mensch. Warum? Weil wir Menschen eben gegen Gott gesündigt haben. Wir alle. Und auch bewusst gegen unser Gewissen haben wir gehandelt. Wir haben Gottes Gebote gebrochen. Und weil Gott gerecht ist, müsste er uns ewig bestrafen. Aber weil Gott uns liebt, hat er seinen Sohn gesandt. Er wurde ein wirklicher Mensch, wurde Teil unserer Familie, mit dem Unterschied, dass er kein Sünder war. Er war vollkommen. Und am Kreuz hat Gott ihn mit fremder Schuld beladen und ihn geschlagen in den Stunden der Finsternis, wo Jesus Christus gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn geschlagen, stellvertretend, und ihn verlassen, damit er ewig bei uns sei. Damit nicht wir ewig von Gott getrennt würden. Und so erklärt die Bibel, Gott liebt jeden von uns. Und darum hat er seinen Sohn gegeben. Aber das geht nur nicht automatisch. Die Bibel sagt, damit jeder, der an ihn glaubt. Wir müssen von unserer Seite her Gott suchen. Das kommt nicht plötzlich über uns. Wir müssen Gott suchen, ihn im Gebet anrufen und ihn bitten, sich uns klar und deutlich zu zeigen. Und wenn wir sehen in der Bibel, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, wenn wir sehen in der Bibel, dass wir schuldig sind vor Gott, die Bibel sagt, wenn wir im Gebet Gott unsere Schuld, was wir noch wissen, bekennen, es bereuen und glauben, dass Jesus Christus dafür gestorben ist, der vollkommene Mensch für uns, die sündigen Menschen, dann geschieht das. Wir werden nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir sind von Gott getrennt, weil wir schuldig sind, sagt die Bibel. Ein Graben zwischen Gott und uns Menschen. Und wir können uns bemühen und gut leben, wie wir wollen, aber wir werden es nie schaffen, sagt die Bibel. Und weil wir es durch eigene Anstrengung nicht schaffen, ist Jesus Christus die Brücke geworden. Aber wir müssen diese Retterhand Gottes annehmen Und dann erfahren wir, dass Jesus Christus eben ein Segen ist für unsere ganze Familie. Also jetzt im weitesten Sinn des Wortes. Wir sind als Menschen eine Familie und so sollen wir uns einander sehen. Wenn man Menschen aus ganz anderen Kulturen sieht, der ist so nahe bei uns, wie wir das vielleicht bis heute Abend noch nie so gesehen haben. Ist einer unserer Familie. Er könnte vielleicht für mich Blut spenden, ja? Aber das ist etwas. Aber es geht hier um die Ewigkeit und unsere Versöhnung mit Gott. Und die ist möglich für jeden Menschen. Und dieses Angebot möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, dass er ganz bewusst diesen Schritt heute Abend macht.